Das ist so ein Thema Return on Invest, weil du es vorhin angesprochen hast, Felix. Für mich eine riesen Stellschraube, um UX nach oben hin besser verkaufen zu können, ist zum Vorstand zu sagen, setz dich bitte mal in ein Interview mit rein und schau zu, wie der Kunde gerade dran verzweifelt, irgendwas auf deiner Webseite zu tun. Und den O-Ton zu hören, das hilft so viel. Auch als UX-Designer so ein bisschen die Sprache des Managements zu sprechen. Da wird es meistens dann irgendwo, geht es um Zahlen. Das ist nicht immer schön, aber Fakten schaffen und den beteiligten Stakeholdern diese Fakten mitteilen. Und am besten tust du dir oder am einfachsten tust du dir natürlich, wenn du sagen kannst, wir haben das und das gemacht und das hatte die und die Auswirkung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, herausragender digitaler Erlebnisse zur nächsten Episode der Digital Product Talks. Unser heutiger Gast Fabian Lenz ist ein Kämpfer für agiles Arbeiten. Er begeistert sich für Designsysteme, Design Operations, ist aktuell UX/UI-Lead beim Versicherungsunternehmen Hoch Coburg. Davor hat er schon in einem Startup für Mediamarkt Saturn mitgearbeitet und war Head of UX beim deutschen Werkzeughersteller Hoffmann. Fabian hat sich zur Aufgabe gemacht, das Thema UX auch in, wie er es nennt, UX-unwirtlichen Umgebungen zum Leben zu erwecken. Und er wird uns erzählen, wie man das selbst in der traditionellsten Unternehmensstruktur mit gezieltem Stakeholder-Management schafft. Außerdem berichtet uns Fabian aus der Praxis, welche Prozesse in der digitalen Versicherungswelt heute schon die KI übernimmt und wie sich das auf die traditionelle Rolle des Versicherungsberaters auswirkt. Zum Abschluss erfahren wir noch, wie Fabian bei der Hoch Coburg UX-Metriken eingeführt hat, wie er diese misst und wie das Unternehmen mit den Herausforderungen der Personalisierung umgeht. Das Thema Datenschutz und Barrierefreiheit stellen dabei natürlich bedeutende Hürden dar. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's.
Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business Podcasts.
Hallo Fabian, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Schön, dass du heute unser Gast bist und mit uns die nächste Dreiviertel bis Stunde verbringst.
Freut mich. Hallo zusammen.
Servus, hi.
Fabian, die Versicherungsbranche ist ja ein sehr stark reglementierter Bereich. Wie läuft der Kampf für bessere digitale Erlebnisse?
ja, nicht ganz einfach, um ehrlich zu sein. Also hätte ich gesagt, bei uns läuft alles rund, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen flunkern müssen, ehrlicherweise. Es ist nicht so ganz einfach. Du hast richtigerweise ja gesagt, es ist reglementiert, das ist das eine. Das andere ist natürlich, jeder ist versichert irgendwo, jeder kennt seinen Versicherungsmakler und jeder weiß, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die ganze Branche nicht die modernste ist, sage ich jetzt mal so. Da ist noch sehr viel Tradition irgendwo im Spiel und das merkst du natürlich auch tagtäglich in der Arbeit, wenn du mit Kollegen zu tun hast, wenn du mit am Ende auch mit Prozessen, wenn du mit internen Systemen etc. zu tun hast. Das habe ich schon moderner erlebt, ohne jetzt das Ganze wertend meinen zu wollen natürlich, aber in der Hinsicht ist die Versicherungsbranche nicht ganz einfach. Jetzt im Vergleich zu anderen Branchen, wo du das ganze Thema Digitalisierung vielleicht einfach schon ein ganzes Stück weiter ist, wo es vielleicht rein digitale Geschäftsmodelle gibt, da findest du natürlich eine ganz andere Art zu arbeiten, ein ganz anderes Mindset der Leute, die da auch arbeiten. Das fehlt mir jetzt zumindest teilweise in der Hook. Wie gesagt, alles wertfrei. Es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Absolut gut. Was ich gelernt habe oder was mich ein bisschen überrascht hat, ehrlicherweise, auch wenn es so traditionell erscheinen mag auf den ersten Blick, es ist ein sehr, also zumindest die Hook Coburg ist ein sehr offenes Umfeld. Da ist sehr viel Wille da. Da ist sehr viel Raum da, um auch Sachen zu bewegen. Es geht vielleicht ein bisschen langsamer als anderswo, das mag durchaus sein, aber das liegt vielleicht auch einfach an dem ganzen Konzern-Background, der da auch da ist. Aber alles in allem hatte ich es tatsächlich schon einfacher als bei der Hoch Coburg und das war vielleicht für mich auch mit ein bisschen ein Grund, dahin zu gehen und diese kleine Herausforderung auch anzunehmen, weil es für mich auch was komplett Neues ist an der Stelle oder war.
Ja. Gutes Stichwort. Du bist ja schon eine ganze Weile unterwegs, auch im digitalen Umfeld. Warst bei der Mediamarkt Saturn, warst dann bei Hoffmann. Da geht's um Werkzeuge, also richtig klassische deutsche Industrie. Warst dann mal bei Assam Beauty, jetzt Versicherung. Nimm uns doch mal mit auf die Reise, was du gelernt hast, auch über die Art und Weise, wie man digitale Produkte und Services entwickelt. Ja, du hast ja gesagt, wahrscheinlich Digital First Player dabei, aber auch klassische Werkzeugherstellung, also B2B. Da muss ja alles dabei gewesen sein.
Es war tatsächlich so ziemlich alles dabei, ja, ehrlicherweise. Wenn ich es jetzt so nachwirkend betrachte, gebe ich dir auch vollkommen recht. Es war aber gar nicht der Plan meinerseits, irgendwie jetzt zu sagen, ich möchte überall mal unbedingt reinschnuppern. Es hat sich tatsächlich so ein bisschen ergeben. Ich war durchaus hier und da immer wieder so auf der Suche nach neuen Challenges, nach neuen Herausforderungen. Bin grundsätzlich jemand, der unglaublich gerne auch oder einfach regelmäßig auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss. Deswegen habe ich jetzt auch sofort Ja gesagt, als es hieß, hast du Bock auf einen Podcast? ja, gerne. Mache ich nicht jeden Tag. Ist dann wieder ein bisschen was Neues für mich, aber finde ich super spannend und holt mich dann auch wieder so ein bisschen aus meiner Komfortzone, was ich sehr cool finde. Und genau das brauche ich, glaube ich, einfach auch im Beruflichen. Und das sieht man so ein bisschen, glaube ich, auch in meinem CV, weil da, wie du richtigerweise gesagt hattest, schon viele verschiedene Branchen einfach auch dabei waren in verschiedenen Rollen. Ganz grundsätzlich kann ich zu mir, glaube ich, sagen, ganz tief in meinem Herzen schlägt definitiv das Herz eines Designers. Das ist so, das wird auch immer so sein. Deswegen sage ich auch immer, selbst wenn es irgendwo jetzt in Richtung Führungsverantwortung, Managementrollen etc. geht, ich würde es mir nicht komplett nehmen lassen, nicht auch mal selbst wieder irgendwo die Maus in die Hand zu nehmen und in Figma oder in Balsamiq oder wo auch immer irgendwas zu designen, zu malen. Ich liebe es auch unglaublich, wirklich an einem Whiteboard zu stehen mit einem Stift in der Hand und erste Ideen da ganz wild hinzuscribbeln, hinzuschmieren am Ende des Tages. Vor allem, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit Kollegen irgendwo in einem Workshop 1,5 Stunden mich einsperre und hinterher rauskomme und sage, Mensch, das Whiteboard ist voll, da sind ganz viele tolle Ideen, lass mal Fotos machen. Sowas brauche ich gelegentlich, das muss einfach sein. Das wirst, glaube ich, auch mir aus mir auch nie rausbekommen. Selbst wenn es tatsächlich so die letzten Rollen jetzt natürlich ein bisschen in eine andere Richtung gehen und vielleicht auch ein bisschen andere Skills auch erfordern, das ist auch klar. Aber der Designer, der ist tief in mir drin. Und das wird er auch immer sein. Und das ist auch gut so, ehrlicherweise.
Ansonsten wirst du dich mit dem Daniel sehr gut verstehen. Also wir sind ja auch gelernte Designer. Ich bin ja nachweislich der schlechteste Designer bei Kobe. Obwohl ich es auch mal gelernt habe. Ich darf gar nicht mehr ran.
Das macht aber gar nichts, Felix. Du musst doch nicht der Beste sein, um Gottes Willen. Darum habt ihr ja gute Leute. Genau, du kümmerst dich um andere Sachen. Vollkommen in Ordnung. Also ich bin auch bei mir im Team definitiv nicht der beste Designer, um Gottes Willen. Das, wenn ich behaupten würde, würde ich auch lügen. Aber ich hab einfach ganz andere Themen, mit denen ich mich momentan befassen muss und überlasse das gute Design dann gern meinen sehr kompetenten Kollegen. Ne?
Genau, das ist bei uns ähnlich, ja.
Heißt, du hast erfolgreich den Sprung geschafft, das Designer-Ego abzulegen und sich mehr in den Hintergrund zu bewegen.
Ja, das Designer-Ego, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Das ist, ja, es ist, glaube ich, braucht eine gewisse Reife, um irgendwann sagen zu können, ich nehme es nicht persönlich, wenn einer kritisiert. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber ich konnte das Ego tatsächlich oder musste es einfach ablegen, weil die Herausforderungen ganz andere waren. An sich war ich jetzt die letzten, ich glaube 17, 18 Jahre, wo ich jetzt im Endeffekt schon irgendwo im digitalen Umfeld unterwegs bin, immer so, ich sage immer ganz gern, an der Schnittstelle zwischen Design und Produkt. Also ich hatte auch klassische Produktrollen, zuletzt jetzt eben auch bei Asam Beauty oder auch in einem Verlag teilweise oder auch bei Kabel Deutschland, mittlerweile Vodafone, hatte ich auch eine klassische Produktrolle, aber sonst auch immer wieder meine Designrollen und bin da immer so ein bisschen zwischen den beiden Welten hin und her gesprungen. Was sich dann ganz gut, also als ganz sinnvoll herausgestellt hat, weil genau da passiert eigentlich ja UX in den meisten Fällen im Unternehmen. Von daher saß ich da eigentlich immer ganz richtig. Ganz offiziell, das Thema UX war ja auch bei mir jetzt zumindest erst vor 10, 11 Jahren, glaube ich, das erste Mal, dass der Begriff mir auch so wirklich persönlich unterkam, dass du zuvor, wenn du irgendwo im Designumfeld tätig bist, schon ähnlich gearbeitet hast, wie es ein UX-Designer heute vielleicht tut, möglicherweise mit ein bisschen weniger Nutzer im Hinterkopf, aber zumindest von der Herangehensweise war vielleicht damals auch schon so, hieß möglicherweise noch ein bisschen anders. Aber so gesehen, mein Einstieg in das Thema UX und ich habe das, oder das manifestiert sich an einem konkreten Datum aus meiner Sicht, das war tatsächlich der erste echte Nutzungstest, den ich damals bei Kabel Deutschland gemacht habe. Das war für mich so der Punkt in meiner Historie, wo ich sage, ja, und ab da war es UX für mich. Und das blieb mir auch im Hinterkopf.
Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn es um so diese offiziellen Begrifflichkeiten und irgendwie die Prozesse, die sich hier so eingebürgert haben, so auch vor 10, 11 Jahren, wo wir uns auch bei unserer vorherigen Company kennengelernt haben, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich bin letztens auch in einer Diskussion gewesen, wo ich mir selbst auch wieder eingestehen musste, dass sich tatsächlich in der Industrie draußen nicht wirklich viel, man könnte zynisch sein und sagen, es hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. Wir müssen weiter dafür kämpfen als Agentur, über Research zu reden, was das ist, dass man sich mit dem Nutzer auseinandersetzt. Und da muss ich sagen, wenn ich dann sage, okay, dafür habe ich jetzt 11 Jahre schon gearbeitet und muss immer noch diese wirklich kämpfen teilweise. Und das sind keine Ausreißer, Kunden, mit denen man sich hier dann auseinandersetzen muss, besprechen muss etc. Ist das dann auch wieder ein kleiner Wehmutstropfen? Also wie würdest du vielleicht jetzt auch gerade jetzt in deiner aktuellen Position bei der Hook sagen, wie geht er damit um, ja, mit dem Ganzen, wenn du das, nehmen wir gleich das Thema Research jetzt irgendwie, Kunden, Needs eruieren, ins Produkt reinbacken, wie ist die Hook da aufgestellt?
Also, lustigerweise, deine letzten 10, 11 Jahre, die du gerade beschrieben hast, könnten auch meine letzten 10, 11 Jahre gewesen sein, weil ich leider Gottes, muss man sagen, tatsächlich genau die gleiche Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise leider sogar immer noch mache. Und das ist das, was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. Ja, also UX ist mittlerweile irgendwo, ich würde es fast sagen, allgegenwärtig im Unternehmensumfeld. Selbst der Mittelstand hat es mittlerweile irgendwo mitbekommen. Und das bringt uns aber, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest schon wieder zu dem nächsten Problem. Ich spreche da gern, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Buzzwords umherschmeißen, aber ich nenne es gerne Fake UX. Was verstehe ich darunter? Mir kommt es momentan häufig vor, dass viele Unternehmen da irgendwo auf den Zug mit aufspringen wollen, sich UX-Designer an Bord holen, meistens sogar nur einen, und dann innerlichen Haken dran machen. So, jetzt haben wir einen, jetzt machen wir auch UX und jetzt arbeiten wir auch nutzerzentriert. Dass das ganze Gebilde drumherum, das ganze Korsett, die ganze Organisationsstruktur überhaupt nicht dazu passt, nutzerzentriert zu arbeiten, da macht sich im ersten Schritt auch keiner Gedanken. Für einen Geschäftsführer ist wahrscheinlich wirklich der Haken dran, mental, weil er hat ja jetzt diese Rolle im Unternehmen, der macht jetzt schon. Leider Gottes, ich mache auch diesem einen UX-Designer in keinster Weise Vorwürfe. Der kann meistens auch nichts ändern alleine. Aber der ist da so ein bisschen allein auf weiter Flur und so ein bisschen verloren auch. Manchmal tut er einem dann eigentlich schon leid fast, weil er selber ja auch eigentlich schon wüsste, wie es gehen müsste, wie er arbeiten müsste. Aber er kann es oftmals nicht, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht passen. Und das ist für mich ein Problem an der aktuellen Situation, dass da viele gerade so ein bisschen mit aufspringen auf das ganze Thema. Aber selbst in größeren Unternehmen ist das Problem nach wie vor allgegenwärtig. Also ich habe es, und da bin ich jetzt auch tatsächlich ganz offen und ehrlich, als ich vor 1,5 Jahren zu Hook kam, war die Welt da aus UX-Sicht auch nicht wirklich in Ordnung, ehrlicherweise.
Hast du dich als Fake UX-Designer gefühlt?
Nein, nicht mehr. Also es waren ja Gott sei Dank, ich war ja nicht der Erste meiner Art im Unternehmen. Es gab schon ein kleines Team lasst mich jetzt nicht lügen, ich möchte meinen Kollegen jetzt nicht zu nahe treten. Ich glaube, 7 Kollegen waren schon da, als ich kam. Mit mir kamen dann noch 3, also wir waren dann 11, mittlerweile sind wir zu 12. Und das Thema war oder ist nach wie vor immer noch nicht ganz so einfach. Jetzt muss man sich natürlich ein bisschen vorstellen bei der Hook Coburg, großes Unternehmen, sehr, sehr viele Stakeholder, sehr viele verschiedene Abteilungen. Jeder möchte was, jeder möchte vielleicht auch was anderes, teilweise auch in eine andere Richtung gehen. Innerhalb eines Produkts, also in dem Fall jetzt beispielsweise einer Webseite, kann es natürlich schon sein, dass es da auch verschiedene Strömungen gibt. Das ist immer nicht ganz einfach, das unter einen Hut zu bekommen. Wenn jetzt dann eine relativ neue Rolle und ich glaube, der erste UX-Designer, wo man wirklich sagen kann, er war UX-Designer, kam, glaube ich, vor 4 Jahren ins Team. Davor gab es zwar Designer, aber die waren auch eher so im Bereich Marketing angesiedelt, waren eher ja Webdesigner, da war vielleicht auch noch die ein oder andere Printgeschichte mit dabei, die da auch mal nebenher mitgemacht wurde. Aber der erste UX-Designer, glaube ich, kam vor 4 Jahren. Mit einem sehr kleinen Team, eher in einem autarken Projekt unterwegs. Also es gab auch noch keine zentrale Organisation dieses ganzen UX-Themas. Du hast dann verstreute Einzelkämpfer hattest du irgendwo, die versucht haben, da vorwärts zu kommen. Und eigentlich erst so ein bisschen mit mir als Leiter dieses Teams kam dann auch so ein bisschen die offizielle Möglichkeit, da auch wirklich ein Ding draus zu machen. Und wir sind zwar mittlerweile als dezentrales Team organisiert, in so einer Matrix, aber nichtsdestotrotz gibt es quasi ein Design-Team, meine Mitarbeiter, ich und meine Kollegen. Und wir entwickeln uns natürlich auch als Team entsprechend weiter. Wir versuchen auch das Thema UX natürlich auch noch tiefer ins Unternehmen zu bringen. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Punkt Research, wo du gerade gesagt hattest. Auch wir hatten mit Aussagen zu kämpfen wie, nee, brauchen wir nicht, kostet ja nur Geld. Oder, ach, die Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr. Wir vom Fachbereich, ohne den jetzt auch zu nahe treten zu wollen, aber ähnliche Aussagen gab es, glaube ich, sicherlich. Wir vom Fachbereich wissen schon, was der Kunde da braucht oder wie der tickt. Also die Klassiker im Endeffekt, die gibt's da oder gab's da und gibt's vermutlich nach wie vor auch immer noch. Und das ist auch so ein bisschen mitunter auch meine Hauptaufgabe als Teamlead an der Stelle, so ein bisschen das ganze Thema UX einfach auch strategisch zu sehen und voranzubringen, weil meine Kollegen eben in ihren einzelnen Produktteams sich ja mit den operativen Geschichten befassen dürfen.
Warum glaubst du denn, dass sich die Unternehmen so schwer tun, mit dem das Thema UX tatsächlich auch dem die Management Attention zu geben, die es eigentlich verdient? Weil es gibt genug Studien da draußen, die auch sogar den ROI von Design / UX, UI und das zentral im Unternehmen zu verankern, belegen. Es gibt den McKinsey Design Index, der sagt, wenn du Design ins Zentrum deiner unternehmensstrategischen Entscheidung stellst, bist du erfolgreicher am Markt, weil du eben langfristigere Kundenbeziehungen hast und so weiter. Es gibt Watermark Consulting, die in die gleiche Kerbe schlagen. Warum ist das gerade auch bei uns im deutschsprachigen Raum noch nicht angekommen, beziehungsweise warum dauert das so lange?
Wie lange geht der Podcast? Wie lange haben wir denn Zeit, Felix?
Wir haben so viel Zeit, wie du willst.
Um Gottes Willen. Also, warum tun wir uns da so schwer? Also einerseits glaube ich, dass dieses richtige Mindset, das du eigentlich ja brauchst im Unternehmen, aktuell meistens nur ganz unten irgendwo zu finden ist. Also ich sag mal, die Kollegen, die ja wirklich dann auch aktiv an den Themen arbeiten, die haben es aus meiner Sicht zumindest in weiten Teilen durchaus verstanden, wie der Hase laufen sollte. Ich glaube, deutsche Unternehmen tun sich nur schwer, dass das nach oben dringt, einerseits. Andererseits glaube ich, dass viele deutsche Unternehmen, und da nehme ich die Coburg jetzt gerne mal mit rein als Beispiel, einfach so traditionell gewachsen sind. Und das ist bei uns tatsächlich Fakt, dass Kollegen teilweise, also unsere Webseite gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, ich glaube die Hook24 beispielsweise existiert seit gut 20 Jahren. Da gab es eine erste Webseite im Endeffekt und seitdem muss es ja auch jemanden im Unternehmen geben, der sich mit den Themen irgendwo befasst, der diese Webseite mit Inhalt füllt, weiterentwickelt, implementiert etc. Und seit dem Zeitpunkt gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Kampf. Und im Endeffekt hat von Anfang an, glaube ich, hat sich einfach ein Weg eingebürgert, ein Prozess, wie man arbeitet. Und das ist halt so seit 20 Jahren. Und ich habe teilweise tatsächlich Kollegen, die sehr, sehr lang schon im Unternehmen sind und seitdem, glaube ich, auch nach demselben Schema F einfach auch tagtäglich ihre Arbeit machen. Was vollkommen in Ordnung ist. Und jetzt kommt da diese relativ neue Disziplin, diese wilden mit Post-its um sich schmeißenden UX-Designer und wollen da plötzlich irgendwie die Welt verändern und alles über den Haufen werfen. Da ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch so ein bisschen Angst vielleicht mit im Spiel, Angst vor was Neuem. Warum muss ich es jetzt anders machen? Hat doch bisher auch funktioniert. Vielleicht sieht man den Need auch noch gar nicht so schlimm, dass man was ändern muss. Also Stichwort, vielleicht muss es erst wirklich wehtun, bevor man dann anfängt, was zu ändern. Obwohl es ja Leute gäbe, die wüssten, dass es jetzt vielleicht schon an der Zeit wäre, was zu ändern, dann würde es vielleicht auch gar nicht wehtun müssen. Aber anderes Thema. Grundsätzlich, glaube ich, sind es viele kleine Aspekte, die dazu führen, dass sich gerade deutsche Unternehmen, glaube ich, da einfach sehr, sehr schwer tun. Ich habe auch in meiner beruflichen Laufbahn schon Aussagen gehört, wie so weit kommt es noch, dass wir den Kunden fragen, was er haben will. Also wenn du so ein Umfeld vorfindest, dann weißt du eigentlich schon, okay, hier wird es extrem schwer, war jetzt bei der Hook nicht, aber ich habe ähnliche Aussagen schon gehört.
Wo ich mir das, gedacht ist, da, okay, das ist nochmal das nächste Level auf das Klassische, wir kennen unsere Kunden. Ja, das,
ja,
das
ja. Ist, also kennen, in- und auswendig kennen ist ja das eine,
aber dann
auf den Kunden nicht mal Wert legen, ist natürlich ist so ein bisschen gut, dann die Spitze, ja. Da wird es dann sehr extrem. Aber das sowas findest du tatsächlich häufiger, als du, glaube ich, vermuten magst in Deutschland. Ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich kennen. Ihr seid als Agentur für Unternehmen also tätig und habt da dann sicherlich Einblicke. Ich denke, das zieht sich sehr, sehr, also es hat, glaube ich, sehr, sehr weite Kreise, das ganze Problem.
Wenn ich so rückblicke, dann, ich meine, der Mensch ist sehr einfach gestrickt, ja. Und ich glaube, natürlich, wie du sagst, es kann das negative Beispiel sein, dass man wirklich von dem Schmerz dann lernen muss, wenn man irgendwo auf die Schnauze fällt und dann sagt, okay, jetzt müssen wir das aber endlich mal richtig gescheit machen. Aber ich glaube, es sind auch, man muss halt auch den Invest natürlich in UX, in die UX generell, aber natürlich auch dann die kleinen Erfolge auch davon haben. Also es hilft mir natürlich nichts, wenn ich nur irgendwelche Papers lese über den Return of Invest und bla bla bla. Aber irgendwann muss ich auch zu einem Punkt kommen, wo ich als Unternehmer dann auch irgendwann jetzt ist die App gelauncht, hey, wir kriegen gutes Rating, hey, jetzt kommen auf einmal mehr irgendwie Ticketverkäufe, whatever. Also ich glaube, du musst auch diese Erfolge dann ja irgendwann auch beweisen und auch haben, damit man dann sagt, ah, okay, endlich, kleiner Erfolg, richtig geil und jetzt geht's weiter. Ich kenne genug Beispiele, wo wir an digitalen Produkten gearbeitet haben, die ein Launch-Date hatten von 9 Monaten, dann war es irgendwie 1,5 Jahre, dann waren es irgendwie 2,5 Jahre und du merkst, wie das zu einer riesen Durststrecke wird. Und die Unternehmen dann vieles in Frage stellen und dann sehr ungeduldig werden, weil sie einfach nicht zu diesem Punkt kommen, wo das Ding mal draußen ist, gelauncht wird und irgendwie, selbst wenn, egal was zurückkommt, es kommt irgendwie Feedback zurück und man weiß, es ist draußen und das Monster ist frei und man muss jetzt damit arbeiten. Und deswegen glaube ich eben, dass es diese einzelnen Erfolge auch braucht. Genauso bei dem Thema KI. Das ist jetzt natürlich, wird genauso wie vor 10 Jahren über UX, wo das auch irgendwie so ein Buzzword war und super heiß war, ist jetzt KI super heiß. Jetzt schauen alle noch ein bisschen weg und sagen, ja klar, machen wir da jetzt irgendwie KI etc. Aber es wird irgendwann zu dem Punkt jetzt kommen müssen, wo man dann auch tatsächlich Hunderte von Tausenden Euros in die Hand nehmen muss, irgendwelche Projekte supporten muss. Und dann muss auch da wieder ein erster Erfolg da sein. Also der Hype macht das alles noch zur Rose, also man schaut da noch durch die rosa Brille als Unternehmen. Aber es wird bei KI genau das Gleiche jetzt werden, dass man dann das auch beweisen muss, was dann damit auch besser gemacht werden kann.
Das muss doch gerade in der Versicherungsbranche muss das doch ein Riesenthema sein, mit künstlicher Intelligenz bessere Produkte zu stricken oder die Versicherungsnehmer besser zu verstehen. Gibt es da Projekte, über die du sprechen kannst?
Ja, also ist definitiv ein Thema, absolut. Da kann man sicherlich auch drüber sprechen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ich denke, auf diesen Hype springt gerade jeder so ein bisschen auf. Muss man eigentlich auch, was glaube ich sonst bleibt man irgendwann hinten dran und bleibt auf der Strecke am Ende des Tages. Ich glaube, da kannst du dich auch nicht dagegen verwehren. Ich habe zu Beginn dieses ganzen KI-Hypes war ich ein bisschen skeptisch noch, habe da auch einen bei uns in der Hook sogar einen sehr, sehr spannenden Vortrag eines Journalisten aus dem Silicon Valley gehört, der das ganze Thema auch relativ negativ beleuchtet hat, wo ich mir dann auch schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, wie willst du das einfangen können, was da passieren kann. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sollte man jetzt momentan vielleicht einfach auch mal den Mehrwert und das Positive sehen, was es für Unternehmen mitbringen kann. Und ja, für uns natürlich als Versicherung ist es ein großes Thema. Automatisierung ist ein Buzzword an der Stelle, das für uns natürlich extrem wichtig ist, gerade was das Thema Schadenregulierung anbelangt. Desto mehr Schäden quasi dunkel verarbeitet werden können, also wo jetzt quasi niemand, kein Mensch irgendwo aktiv werden muss, desto besser ist es natürlich, weil es dann am Ende auch schneller geht für den Kunden. Da kommt dann ich als UXler wieder ins Spiel und sage, jawohl, bin ich voll dahinter. Bitte so schnell wie möglich diesen Schaden regulieren, weil dann ist der Kunde im Endeffekt glücklicher. Und da kann natürlich eine künstliche Intelligenz auf jeden Fall helfen. Da sind wir auch schon dran, erste ja, Themen mal so ein bisschen zu verproben, auch im Bereich der Kommunikation mit dem Kunden, also Stichwort Chatbot ist ein Thema, wo die künstliche Intelligenz bei uns auch Einzug halten wird. Der läuft aktuell hauptsächlich auf der Hook24-Webseite und da schon auch ganz gut. Und gerade bei der Hook24, das ist für uns natürlich der so ein bisschen der Digitaltreiber im Unternehmen, weil es halt ein reiner Digitalversicherer ist. Mit der Hook24 wird da auch sehr, sehr viel eben ausprobiert und verprobt. Ja, weil da die Zielgruppe einfach natürlich besser passt, weil es eben die Direktkunden sind an der Stelle. Aber grundsätzlich ist es für uns auf jeden Fall ein Thema. Ich habe anfangs ein bisschen versucht, zu relativieren, weil ich ist vielleicht auch so ein bisschen in der Natur des UX-Designers, ich mache Sachen gerne richtig und mir wäre es lieber gewesen, man hätte vielleicht die ein oder andere Baustelle an anderer Stelle erstmal noch versucht abzuschließen, bevor man jetzt die nächste aufreißt. Aber ja, mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden, dass man wahrscheinlich einfach nicht drumherum kommt, da jetzt einfach auch schon mit auf den Zug eben aufzuspringen, bevor man dann irgendwo eben auf der Strecke bleibt an der Stelle. Wäre dann, glaube ich, auch nicht hilfreich.
Wollte ich eigentlich einhaken, weil ich mir habe mich genau in deinen Job reinversetzt und dachte mir so, okay, wenn ich jetzt bei der Hook wäre und jetzt wäre das AI-Thema, dann würde ich mir im gleichen Moment denken, okay, jetzt haben wir doch gerade mal irgendwie geschafft, Designsystem sauber aufzuziehen im Unternehmen und Design-Ops voranzutreiben und irgendwie vielleicht sogar noch mehr endlich diesen ganzen Exkurs und Exchange irgendwie hinzukriegen, dass alle da auf einer Wellenlänge sind. Und jetzt kommt das nächste Thema und sorgt eigentlich wieder für Chaos. Weil du musst ja schon auch sagen, weil ich meine, AI auf der einen Seite natürlich hat es einen Impact. Ja, Chatbot, die Kommunikation ist das eine. So, dann ist das andere, okay, welchen Einfluss hat AI jetzt auf unseren Prozess tatsächlich, wenn es um UX-Design geht. Aber dann ja auch, ist wahrscheinlich auch, nehme ich jetzt an, bei einer Versicherung schon auch dieser Reibungspunkt bezüglich, wie viel kann AI dem Ganzen abnehmen und was ist mit den ganzen Versicherungsberatern und wie steht das? Also ist das auch ein Spannungsfeld, dass du spürst, dass da eigentlich da ist?
Ich hatte es zu Beginn eigentlich vermutet. Schon so ein bisschen ein minimal verbranntes Kind in Sachen Versicherungen, weil mein Vater in dem Bereich sein Leben lang tätig war und kenne das im Endeffekt seit klein auf. Und darum hatte ich tatsächlich auch ein bisschen die Erwartung fast schon, dass ich auch bei der Hook auf dieses Spannungsfeld Digitalvertrieb versus der menschliche Vertrieb quasi an der Stelle, dass ich auf das Problem treffe, ist bei der Hook tatsächlich aber gar nicht so sehr ausgeprägt wie bei anderen Versicherern, weil es diesen klassischen Maklervertrieb beispielsweise nicht gibt. Es gibt sogenannte Vertrauensmänner, Vertrauensfrauen, die quasi in ihren Kundendienstbüros vor Ort sitzen und natürlich Kunden beraten, aber auf eine weitaus charmantere Art und Weise, wie es andere tun, weil in meisten Fällen eben der Kunde eben zu Hook kommt und wir jetzt gar nicht wirklich ganz böse proaktiv irgendwie reißerisch mit viel Werbung an den Kunden rausgehen. Von daher unterscheidet sich es ein bisschen. Natürlich spüren wir schon in den ganzen Sales-Kanälen auf der Webseite, dass natürlich schon auch der stationäre Vertrieb immer wieder versucht, sich da irgendwo zu platzieren, was auch vollkommen in Ordnung ist. Es geht da nach wie vor um Menschen und das ist auch gut so, auch wenn man natürlich versucht, auf der anderen Seite möglichst viel zu automatisieren oder durch Chatbots und Ähnliches möglichst viel menschliche Interaktion irgendwie zu technisieren. Alles fein, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Kontakt zwischen den Menschen doch nach wie vor eine Relevanz hat. Und da wird, ich sag mal so, die gute Mischung macht's da, glaube ich, am Ende des Tages. Und wenn ich Bedarf habe, mit einem Menschen zu sprechen, der mir weiterhilft, die Möglichkeit ist ja nach wie vor immer gegeben, dadurch, dass ich eben ins Büro gehe oder anrufe. Das schon, aber so krass eben wie bei anderen Versicherern habe ich dieses Spannungsfeld bei der Hook jetzt nicht erlebt.
Dann würde ich wieder zurück auf Design-System, Design-Operations schwenken und auch so ein bisschen, ich stelle mir halt die ganze Zeit vor, so okay, was macht eigentlich der Fabian, wenn er reingeht, jeden Tag in die Arbeit oder von der Heim aus arbeitet? Also bist du dann mittlerweile in so einer Position, wo du eigentlich nur von einem Team zum nächsten, zum Stakeholder hier was erklären, UX predigen, das, was alles gerade passiert? Oder bist du viel auch noch operativ in einem Projekt X? Also welche Projekte, Challenges, wie ist so, teil ein bisschen was mit uns.
Mach ich sehr gerne. Also so gesehen, das soll jetzt nicht, wie soll ich sagen, jetzt nicht übertrieben klingen, aber rein aus meiner UX-Sicht habe ich tatsächlich fast schon so eine Art Traumjob aktuell, weil ich in meiner Position eigentlich ausschließlich am Team arbeiten kann und an der Thematik UX. Also ich bin operativ eigentlich so gut wie nicht in die Themen eingebunden. Ich habe es vorhin schon gesagt, ne? Also ich lasse es mir auch nicht nehmen. Ich gehe gerne mal mit Kollegen irgendwo, wenn die einen Sparringspartner brauchen, gerne mal mit denen irgendwo in ein virtuelles Räumchen und schmeiß mir da gegenseitig die Ideen um die Ohren oder scribble mit denen oder pack auch mal ein paar Wireframes an die Wand oder sowas. Also das mache ich unglaublich gerne nach wie vor, aber so gesehen nur punktuell. Ich kann aktuell tatsächlich wirklich eher am Team arbeiten. Die einzelnen Kollegen bei mir im Team im Endeffekt weiterentwickeln, was eine sehr schöne Sache ist, und kann auf der anderen Seite natürlich auch das ganze Thema UX eher aus einer strategischen Warte quasi betrachten und eben auch da die entsprechenden Stellschrauben zu drehen, dass das Thema UX sich im Unternehmen weiterentwickelt. Also UX-Reifegrad beispielsweise ist so ein Thema. Ich schwöre nicht auf den, um Gottes Willen, aber es ist für mich ein ganz netter Indikator zu sagen, wo stehen wir denn ungefähr und was wären denn vielleicht Themen, an die wir in nächster Zeit rangehen könnten. Das haben wir zu Beginn, als ich da war, haben wir da mal eine erste Erhebung gemacht und haben den mal versucht, uns so ein bisschen einzuordnen und dann auch daraus einige nette Ideen noch generieren können, wie wir uns quasi jetzt in dem ersten Jahr dann weiterentwickeln wollen, woran wir arbeiten wollen als Team. Und das ist so ein bisschen auch das Spannende quasi an der Tätigkeit meiner Kollegen, weil sie natürlich einerseits operativ in ihren Teams an den wirklichen Themen für die Kunden arbeiten. Das heißt, die Kollegen, die jetzt den Tarifrechner für die Kfz-Versicherung quasi entwickeln. Die arbeiten aktiv daran, versuchen, diesen Tarifrechner zu optimieren, die Strecke besser zu machen, die Usability zu vereinfachen. Da ist natürlich auch sehr, sehr viel Bedarf dann auch an Research da, definitiv. Auf der anderen Seite sind das aber dann auch Kollegen, die quasi mit mir in verschiedensten Workshops, in verschiedensten kleinen internen Projekten versuchen, das Thema UX weiterzuentwickeln. Sei es in Richtung Metriken, was ein Thema ist, mit dem wir uns jetzt demnächst nochmal intensiver befassen wollen. Mit was wir uns jetzt schon intensiv befasst haben, aber auch noch nicht ganz durch sind, ist das Thema Prozess, wie wir Design quasi prozessual auch verstehen wollen, damit wir da eben auf einem gewissen Level sein können. Das Thema Mindset, an dem wir auch grundsätzlich versuchen, so ein bisschen zu bohren, dass die Kollegen da einfach auch ein bisschen mehr in Richtung Kundenzentrierung auch denken. Das sind so meine Baustellen, an denen ich arbeite. Bin da natürlich auch Sprachrohr nach oben so ein bisschen, also versuche auch in unserer Leadership-Runde das ganze Thema entsprechend voranzutreiben. Kann auch so weit gehen, dass ich mit dem ganzen Leadership dann auch mal diverse Workshops abhalte, wo wir uns Post-its schnappen und an einem Whiteboard stehen, was für die Kollegen dann auch neu ist. Aber das nehme ich mir einfach raus in meiner Rolle und das ist an der Hinsicht auch sehr, sehr gut, dass ich tatsächlich auch von extern komme. Also in der Hook ist es, da ist sehr, sehr viel gewachsen und viele Kollegen sind da schon seit langen Jahren und machen da vielleicht auch im Unternehmen eine gewisse Entwicklung durch. Ich komme jetzt mit einem relativ frischen Blick von außen und sehe Dinge vielleicht einfach noch ein bisschen anders und das versuche ich mir auch zunutze zu machen. Und dann ernte ich vielleicht auch schon mal einen etwas komischen Blick, weil ich mit irgendwelchen Ideen ums Eck komme, die vielleicht für viele total abstrus auf den ersten Blick wirken mögen. Wenn man dann aber in so einem Workshop saß, habe ich durchwegs nur positives Feedback bekommen. Also man merkt schon, da ist eine eine Offenheit da, da ist auch Interesse da und man sieht durchaus auch den Need, dass man sich mit dem Thema Kunde einfach in der Produktentwicklung noch intensiver beschäftigen muss. Die Rahmenbedingungen geben es halt da teilweise auch noch nicht so wirklich her.
Jetzt hast du gerade von UX-Reifegrad und UX-Metriken gesprochen. Ich glaube, das ist noch nicht allen da draußen ganz bekannt, um was es sich da genau dreht. Kannst du da nochmal ins Detail gehen, was ihr euch da anschaut, wie du das vielleicht auch schon weiterentwickelt hast? Ich habe gesehen, die Hook hat ja eine gruppenweite UX-Strategie, Design Ops, Designsysteme, also UX-Metriken zu implementieren. Kannst du das noch ein bisschen mit Zahlen und Fakten füllen?
Kann ich versuchen, gerne, natürlich. UX-Reifegrad ist im Endeffekt ja ein Versuch, eine Organisation hinsichtlich der, dahingehend zu bewerten, wie stark das Thema User Experience gelebt wird, in der Entwicklung von Produkten quasi verankert ist. Wir haben uns damals Nielsen Norman so ein bisschen als Beispiel genommen, die da so einen sechsstufigen Reifegrad, also so ein sechsstufiges Reifegradmodell entwickelt haben. Es gibt mehrere am Markt und die sind alle ehrlicherweise relativ ähnlich. Teilweise 6, teilweise 7 Stufen. Fangen meistens an bei, UX gibt's bei uns gar nicht, bis hin zu, ohne dass wir vorher irgendwie mit dem Nutzer gesprochen haben, tun wir erstmal gar nichts. Also wo quasi das Thema oder wo sich quasi die komplette Entwicklung um den Kunden herum dreht, das, was für viele vielleicht so ein bisschen als der heilige Gral angesehen wird, ist es vielleicht auch nicht unbedingt. Man muss halt immer, glaube ich, mit einer gewissen Skepsis auch auf Themen schauen und nicht alles einfach nur so hinnehmen. Darum sage ich, ich finde diese Reifegradmodelle gut, aber die jetzt quasi als Gesetz irgendwie zu verstehen und wir müssen jetzt so, finde ich auch nicht richtig. Man darf ruhig auch noch selber mal drüber nachdenken. Macht es denn gerade Sinn, was wir da tun? Und da haben wir eben versucht, uns so ein bisschen einzuordnen. Nielsen Norman bietet da einen sehr kurzweiligen Fragebogen an, den man quasi anhand von, ich weiß nicht, wie viele Fragen es sind, anhand derer man sich quasi so ein bisschen einschätzt und dann bekommt man am Ende ein Ergebnis. Da waren wir tatsächlich, ich glaube, im guten Mittelfeld, ehrlicherweise. Was ganz schön ist im Endeffekt, dass Nielsen Norman tatsächlich auch nochmal konkrete Tipps dann auch gibt, wie du quasi die nächste Stufe erreichen kannst. Ein großes Thema für uns war da im Endeffekt Sichtbarkeit. Daran arbeiten wir oder haben wir jetzt im letzten Jahr ganz, ganz stark gearbeitet an der Sichtbarkeit. Es gibt neue Kollegen, die kennt nicht jeder. Jetzt ist ein Konzern natürlich von Haus aus relativ unpersönlich, weil da einfach unglaublich viele Menschen arbeiten. Dann arbeitest du überwiegend remote oder ich sag mal zu Teilen remote, was natürlich dieser Unpersönlichkeit dann auch noch so ein bisschen befeuert. Also du lernst vielleicht viele Kollegen auch nicht kennen, warst mit denen auch nie einen Kaffee trinken und weißt auch nicht, wie die ticken. Und dann wird es natürlich relativ schwer, so ein Thema UX dann auch irgendwie in die Köpfe zu kriegen. Darum haben wir eben versucht, Sichtbarkeit zu generieren und hatten da ein paar nette Ideen, wie wir das Ganze schaffen. Einerseits haben wir eine interne Community gegründet in dem Rahmen. Da treffen wir uns einmal im Monat und hören einem externen Speaker zu, der uns irgendwas zum Thema User Experience erzählt, Erfahrungsberichte oder ein neues tolles Thema, in das er sich eingearbeitet hat, was auch immer. Da hatten wir auch oder legen wir auch bewusst Wert drauf, dass es Spezialisten aus anderen Branchen auch sind. Also dass wir jetzt nicht nur die Versicherungsbrille aufhaben, sondern auch mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken. Das läuft sehr gut und da sind auch tatsächlich Kollegen außerhalb unserer Abteilung schon mit dabei. Und das war auch so ein bisschen die Idee dahinter zu sagen, wir schaffen da eine Plattform, wo man sich eben mit Leuten, die vielleicht tatsächlich auch ein ähnliches Mindset dann haben oder entwickeln, was vielleicht auch so ein bisschen das Ziel dran ist, in dem Rahmen. Dann haben wir intern eine, es gibt bei uns intern, die einzelnen Produktteams machen intern einen QBR, also einen Quarterly Business Review, wo sie quasi den Stakeholdern detailliert vorstellen, was im letzten Quartal alles passiert ist. Wir kamen auf die Idee, man könnte das Modell ja quasi für uns auch adaptieren. Und genau das tun wir, haben wir heute Nachmittag auch wieder einen. Wir nennen das Ganze QXR, also Quarterly Experience Review haben wir es getauft, wo meine Kollegen aus ihren einzelnen Teams quasi aus UX-Sicht Themen vorstellen, die eher so ein bisschen Leuchtturmcharakter haben, Kann auch mal sein. Also heute zum Beispiel wird ein Design Studio Workshop, den wir gemacht haben, wird im Detail erklärt. Da geht es auch gar nicht so sehr ums Ergebnis, was bei rauskam, sondern eher um die Methodik, wie wir rangegangen sind, damit die Leute auch mal ein bisschen anfangen zu denken, dass man vielleicht an manche Herausforderungen vielleicht auch ein bisschen anders rangehen kann, statt zu sagen, ich will es so haben, weil ich bin jetzt Produktverantwortlicher beispielsweise. Dann gibt es verschiedenste Meetings, die wir innerhalb des Teams machen, Workshops etc. pp. Ich bin in verschiedenen Leadership-Kreisen, wo es auch immer wieder mal in regelmäßigen Abständen von mir Updates gibt. Es gibt verschiedene Jira-Boards am Ende des Tages, wo dann auch wirklich die UX-Arbeit auch sichtbar wird. Das ist tatsächlich auch klingt banal, aber ein recht wichtiges Thema, einfach auch den Leuten oder den Kollegen im Team mitzuteilen, da muss jemand was tun. Also es ist nicht da ein Ergebnis, sondern muss man erst irgendwas machen für, weil das teilweise aus meiner Erfahrung raus zumindest in unserem Berufsbild immer so ein bisschen ein Problem ist. Es ist ja schnell gemacht, dieses Design, ist ja gleich gemacht. Oder da muss ja nur noch der Designer schnell das Design machen. Dass das halt tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs ist, was ein User Experience Designer eigentlich tun sollte in einem erwachsenen Umfeld. Das ist den wenigsten bewusst. Und darum ist es schon immer ganz gut, da die Arbeit einfach auch sichtbar zu machen. Dann und ja, also die ganzen wichtigen Schwerpunktthemen, an denen wir arbeiten, ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, der Prozess, wo wir mit den einzelnen Teams dann auch nochmal in den Infight, sage ich jetzt mal, gehen müssen. Das ist eine kleine Herausforderung, weil wir natürlich 11 Kollegen im Team haben, die alle in Teams arbeiten, die alle so ein bisschen unterschiedlich arbeiten. Da macht der eine Scrum, da macht der andere Kanban. Dann gibt's da unterschiedliche Reifegrade an der Stelle. Also da wirklich zu sagen, wir haben irgendwie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, was unseren Designprozess anbelangt. Das ist auch schon eine kleine Herausforderung, an der wir auch gerade dran sind. Also das sind so ein bisschen die Themen, mit denen ich mich aktuell gerade tagtäglich beschäftigen darf. Designsystem hatte da angesprochen, große Baustelle, wichtige Baustelle bei uns. Ich war extrem froh, als ich zu Coburg kam, dass es schon ein Designsystem gab, beziehungsweise intern hieß das Ganze StyleLib und es war im Endeffekt mehr oder weniger so eine Art Pattern Library, Komponentenbibliothek, aber eher auf Code-Basis. Lag irgendwo im Storybook und konnte von den Entwicklern genutzt werden. Alles fein. Und was gerade quasi so im Entstehen war, ist wirklich eine Evolution dieser StyleLib wirklich hin in Richtung eines vollumfänglichen Designsystems. Hat sich nochmal ein bisschen besonnen und hat auch gesagt, wir wollen weniger Logik im Designsystem haben. Wir vereinfachen und gehen eher tatsächlich wieder in Richtung der Atome, sage ich jetzt mal, also wirklich der kleinen Bausteinchen, haben keine großen Komponenten mehr wie einen kompletten Header oder ähnliches, sondern setzen jetzt erstmal wirklich nur die kleinen Bausteine oder stellen die zur Verfügung und geben mehr Verantwortung an den UX-Designer einfach auch ab, der in dem Produktteam dann natürlich auch für Konsistenz und fürs Design am Ende des Tages auch zuständig ist und mit diesem Baukasten arbeiten kann. Parallel entstand das Ganze natürlich dann auch in Figma, logischerweise. Hübsch Design-Token basiert, so wie man es heute auch machen sollte, alles fein. Da war ich also schon sehr, sehr happy, weil der Zug schon losgefahren war. Da konnte ich tatsächlich eigentlich mehr oder weniger aufspringen, habe da auch sehr kompetente Kollegen in diesem Designsystem-Team und bin da eher beratend so ein bisschen auch tätig. Also muss mich gar nicht operativ jetzt großartig drum kümmern. Das läuft sehr, sehr gut. Was jetzt noch ansteht, ist quasi so ein bisschen das Ganze, was an Komponenten jetzt da ist, im Endeffekt mit einem gewissen Guideline irgendwie zu unterfüttern, dass die Kollegen auch wissen, wie kann ich welche Komponente miteinander orchestrieren, was darf ich da, was darf ich da nicht, weil dadurch, dass eben quasi codezeitig weniger vorgegeben ist, könnte natürlich mehr Schindluder im positiven Sinne getrieben werden und das wollen wir natürlich durch entsprechende Guidelines auch dann so ein bisschen vermeiden. Das ist ein Thema, was uns jetzt sicherlich im nächsten Jahr dann noch intensiver beschäftigen wird, aber ansonsten fangen jetzt auch schon die ersten Produktteams an, quasi wirklich von der ersten Pattern Library Version eben auf das Designsystem schon langsam an zu migrieren, was uns sehr, sehr freut, Also ich sage mal so, da läuft der Zug weitestgehend.
Wenn ich dir so zuhöre, kommen mir 1000 Gedanken, Themen, wo wir dir jetzt, glaube ich, noch 13 Stunden sprechen könnte. Für mich als Agenturrepräsentant klingt das so als ein sehr warmes, kuscheliges, super sympathisches, mega empfängliches Umfeld, um für uns als externe Agentur da super smooth anzudocken und Figma, Designsystem hier und hier Prozess und alles Mögliche und du in der Verantwortung. Habt ihr viel externe Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Und zweite Frage, die mir fast schon wieder entgleitet, aber ich versuche sie noch zu greifen, war dann im Prinzip, weil du gesagt hast, ihr holt euch auch viele Ideen, die ein bisschen so, das war das Thema Mindset, die so neu sind. Also holt ihr auch von außen dann euch neue Eindrücke rein? Ah, genau, stimmt. Weil du gesagt hast, du warst ja auch Externer. Du warst jetzt nicht 20 Jahre bei der Hook und bist jetzt im UX-Design, sondern du warst Externer. Also mit wie vielen externen Partnern arbeitet ihr zusammen und wie oft holt ihr euch auch wirklich so dann nochmal so externe Expertise rein oder für so Visionsthemen oder was auch immer?
Als ich kam, war tatsächlich in dem ein oder anderen Team, eigentlich nur noch in einem Team, das wurde damals schon so ein bisschen auch zurückgefahren, eine Kollegin, die von extern kam, also von einem Dienstleister. Da machen wir mittlerweile tatsächlich, also im Bereich Design, gar nichts mehr mit Dienstleistern. Das haben wir mittlerweile komplett intern aufgebaut. Wo wir aktuell noch zu 100% eigentlich mit Dienstleistern arbeiten, ist das ganze Thema Research. Da haben wir aktuell, wir hätten zwar Kollegen, die so ein bisschen einen Research-Background haben, aber die sind natürlich an sich schon zu sehr im Tagesgeschäft verhaftet. Jetzt könnte man sagen, ja, Research wäre ja auch Tagesgeschäft. Ja, noch nicht. Da kommen wir irgendwann mal hin, dass es zum Tagesgeschäft wird. Aktuell ist Research eher noch so, ja, es hat eher noch so ein bisschen so einen Projektcharakter. Ich persönlich mag den Begriff Projekt ehrlicherweise nicht, weil wir arbeiten an Produkten und nicht in Projekten. Von daher, aber wenn die Kollegen dann besser damit klarkommen, dann kann ich auch mit dem Begriff Research-Projekt leben. Es fühlt sich momentan noch so an. Was wir aber in dem Falle nicht tun, ist quasi jetzt wirklich zu sagen, wir beauftragen ein Projekt bei einem Dienstleister, schmeißen den alles hin und warten dann, bis was zurückkommt. Das ist eben nicht unser Ansinnen, sondern wir wollen das, und das klappt mit dem Dienstleister auch schon sehr, sehr gut. Es soll sich ja so anfühlen, als wären es Kollegen aus dem Team im Endeffekt. Also wir wollen dann eine sehr enge Zusammenarbeit und eine sehr aktive Zusammenarbeit, dass sich's halt wirklich nicht so anfühlt, als schmeißen wir denen irgendwas hin, sondern es ist sehr interaktiv. Geht so weit, dass meine Kollegen im Optimalfall, leider können wir es aktuell aus Datenschutzgründen nicht, da ist noch ein bisschen was zu klären, aber das kriegen wir auch hin. Der Plan ist eben, dass meine Kollegen quasi in den Interviews grundsätzlich mit dabei sind, gemeinsam mit dem Interviewer, der eben von extern kommt, sich dann ja entsprechend Notizen machen während des Interviews und dann in einem gemeinsamen Workshop danach alle Erkenntnisse zusammentragen. Was wir eben eigentlich nicht wollen, ist so dieses klassische, dieser Hochglanz PowerPoint Report, den du quasi ans Management weitergeben könntest. Die Zeit, die da reinfließt, die kann lieber wegen mir gerne in die nächsten Interviews reinfließen. Ich brauche den nicht. Mir ist wichtig, dass die Erkenntnisse da sind und dass wir die schnell irgendwie quasi weiter verwursten und nicht lang nach oben kommunizieren. Was aber wiederum schön ist, ist, dass teilweise bei den Interviews auch sehr viele Fachbereiche mittlerweile mit dabei sind, die dann auch langsam den Mehrwert erkennen. Und das ist so ein Thema Return on Investor, das du vorhin angesprochen hast, Felix. Für mich eine riesen Stellschraube, um UX nach oben hin besser verkaufen zu können, ist zum Vorstand zu sagen, setz dich bitte mal in ein Interview mit rein und schau zu, wie der Kunde gerade dran verzweifelt, irgendwas auf deiner Webseite zu tun. Und den O-Ton zu hören, das hilft so viel, das regt bei den Entscheidern so viel an Gedanken an, dass das tatsächlich schon ein guter Motor ist. Und das praktizieren wir auch sehr aktiv. Also wir laden die Fachbereiche gern mit ein, da eben mit reinzukommen, sich das auch anzuhören. Und das wird auch sehr, sehr rege angenommen. Die beteiligen oder sollen sich dann künftig auch in diesen Auswertungsworkshops mit beteiligen. Wie gesagt, aktuell sind wir so ein bisschen haben wir so ein bisschen die Handbremse angezogen bekommen, weil wir bei den Interviews gerade nicht dabei sein dürfen. Darum sind wir momentan wieder in diesem Modus, wir kriegen den Report. Ist nicht schön, aber ist hoffentlich auch noch für 2-3 Monate so, bis wir das regeln konnten. Und dann wird sich's auch wieder so anfühlen, als wären die Kollegen quasi bei uns im Team. In Richtung Innovationen, also rein von UX-Seite ist da jetzt momentan gerade nichts in Planung, ehrlicherweise, dass wir uns da von außen nochmal Input holen. Liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich glaube, dass wir jetzt intern erst nochmal ein paar Baustellen haben, die wir vielleicht erst abschließen, bevor wir dann, also gleiches Thema wie bei KI vorhin. Ich werde dann lieber einfach noch die ein oder andere Baustelle erst abzuschließen, bevor wir dann neue aufmachen. Grundsätzlich ist für mich sowas aber durchaus ein Thema, auch von außen mal so ein bisschen, andere Sichtweisen, andere Impulse auch mal ins Unternehmen zu holen. Ich behaupte zwar, dass ich noch nicht betriebsblind bin, weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen. Der ein oder andere Kollege ist es mit Sicherheit mittlerweile, ist auch nicht negativ gemeint, das ist einfach ein ganz normales, ist ein normaler Effekt, der irgendwann eintritt. Aber von außen ab und zu mal neue Impulse zu kriegen, ist vielleicht ganz gut. Vor allem vielleicht dann auch wirklich von Unternehmen, die mit dem Versicherungskontext erstmal gar nichts zu tun haben, die da wirklich mal frisch rangehen an irgendein Thema, wo es dann noch heißt, ja, muss denn jetzt so ein Tarifrechner aktuell so aussehen, als hätte ich dieses 1980 gedruckte Durchschlagsformular einfach nur als Webseite nachgebaut? Nee, muss nicht, um Gottes Willen, eben. Also da ist schon noch Potenzial da zu sagen, da holt man den Nutzer, glaube ich, auf eine ganz andere Art und Weise ab, als dass man ihm einfach nur einen nicht digitalen Prozess quasi einfach nur digital dann vorlegt. Das geht, glaube ich, besser. Aber momentan, wie gesagt, haben wir jetzt nichts in Planung. Ich glaube, Kollegen von uns eher so im Bereich Data Analytics, da wo es um KI geht, ich glaube, die sind da vielleicht ein bisschen anders unterwegs. Da haben wir aber momentan noch relativ wenig Berührungspunkte, ehrlicherweise.
Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Feld und da frage ich mich auch, muss ja für euch eine riesige Herausforderung sein. Ich meine, das Thema Personalisierung, Hyperpersonalisierung, ja, also Kunden erwarten ja, dass schon eine relativ gezielte und maßgeschneiderte Ansprache auch ihrer Bedürfnisse heutzutage. Und dann hast du aber Themen wie Datenschutz, Datensicherheit, Barrierefreiheit, was dieses Thema Personalisierung eben auch zumindest erschwert. Ja, natürlich kann ein Kunde, eine Kundin dann immer sagen, okay, ich stelle meine Daten zur Verfügung. Dafür bekomme ich als Return on Invest in dem Fall eine personalisierte Erfahrung. Wie geht ihr damit um? Ich meine, das Thema Barrierefreiheit wird ja in Zukunft auch verpflichtend sein. Thema Datenschutz und KI. Und es gibt ja auch, weil wir von Research gesprochen haben, gibt es ja auch aus dem Bereich KI inzwischen Plugins, die da den Prozess extrem vereinfachen, automatische Transkribierung und so weiter. Wie geht ihr damit um? Das ist ja eine große Herausforderung, sich da in diesem Spannungsfeld zu bewegen.
Also Personalisierung ist definitiv bei uns ein Thema. Es gibt sogar ein eigenes Team, sage ich jetzt mal, so ein kleines Subteam, das sich ausschließlich mit dem Thema eben befasst in unserer Abteilung. Ich finde es ultimativ wichtig, natürlich auch aus UX-Sicht. Ich finde nichts schlimmer, wie wenn man irgendwo mit Prinzip Gießkanne One Fits All um die Ecke kommt, weil das schlichtweg einfach besser geht. Man kennt den Kunden, also wenn ich jetzt von Bestandskunden spreche, kennt man ja den Kunden und dem dann quasi einen Newsletter zu schicken, in dem ich ein Produkt bewerbe, das er vielleicht sogar schon hat. Ja, brauchen wir nicht reden. Also das ist Schmarrn, ehrlicherweise. Das weiß auch jeder. Passierte jetzt bei der Hook nicht, aber kam mir durchaus schon bei anderen ehemaligen Arbeitgebern unter, dass mir das Produkt, das ich schon hatte, quasi dann nochmal angeboten wurde. Und das finde ich als Kunde einfach nicht gut. Also rein als Mensch finde ich das irgendwie komisch, weil ich mir denke, naja, Freunde, also ihr kennt mich ja, warum schickt ihr mir das jetzt? Also dann schickt ihr mir bitte was anderes, was ich noch nicht habe, macht mehr Sinn. Ich glaube, da ist Oftmals aber eine der größten Herausforderungen tatsächlich einerseits das Datenschutzthema, was bei uns auch eine Herausforderung ist im Endeffekt. Dann jetzt wieder so ein bisschen auch für die Hook zu sprechen. Ja, es gibt natürlich viele veraltete IT-Systeme oftmals noch, wo es dann rein technisch einfach hier und da ein bisschen hakt oder schwierig wird, an der Stelle jetzt auf irgendwelche Daten zuzugreifen, die ich jetzt bräuchte, damit ich an der anderen Stelle dem Kunden was anzeigen kann, was schicken kann, was vielleicht für ihn mehr Relevanz hat. Da sind wir aber dran. Also das Team beschäftigt sich da ja mehr oder weniger ausschließlich mit der ganzen Geschichte. Und das ist für mich einfach auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allem, wenn man sich auf die Fahne schreibt, man möchte trotzdem irgendwie möglichst persönlich irgendwie auf den Kunden zugehen, finde ich es natürlich dann schlimm, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, ihn auf der Webseite, wenn er sich eingeloggt hat, mit dem Namen beispielsweise anzusprechen. Das können wir schon, um Gottes Willen, aber es war jetzt mal nur ein Beispiel. Das macht für mich einfach sehr, sehr viel aus. Und das Gleiche ist im Endeffekt dann, ja, seinen Status zu kennen. Für mich eine große Baustelle beispielsweise ist das Thema Schaden aktuell bei uns. Wenn ich weiß, dass der Kunde einen Schaden gemeldet hat bei uns und es gibt irgendwo ein Update, also der Schaden wurde irgendwo bearbeitet oder es wurde eine Werkstatt verständigt oder was auch immer, dann wäre es doch eigentlich aus meiner vielleicht etwas naiven Brille, muss ich jetzt auch so sagen, eigentlich ja ein leichtes, dem Kunden irgendwie, sei es per E-Mail, sei es über unsere App, per Push oder sonst irgendwas, kurzes Update zu geben, was passiert ist. Dann muss er sich nicht 3, 4, 5, 6 Tage lang Gedanken machen, ja, wann passiert denn da endlich was? Manchmal wär's so einfach im Endeffekt. Und ich glaube aber, dass oftmals tatsächlich die Technik immer noch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Und solche Systeme natürlich erstmal abzulösen und ist schwierig. Also wir hatten auch schon Ideen in unserem Kundenportal, das Ganze für den Kunden etwas angenehmer zu machen, wo wir tatsächlich dann so ein bisschen auf technische Probleme gestoßen sind, weil dann die Ladezeiten exorbitant zunehmen würden oder ähnliches, wo ich dann auch sage, okay, ich kann jetzt nicht versuchen, ein UX-Problem zu lösen und dann ein anderes UX-Problem in Form von schlechter Ladezeit wieder aufzureißen. Das wäre auch Quatsch. Aber da muss man tatsächlich dann auch immer so ein bisschen die Waage finden. Aber ja, also um es abzuschließen, Personalisierung für mich ein super relevantes Thema. Was mir da noch ein bisschen fehlt, ist das Involvement von meinen Kollegen an der Stelle, dass da UX-seitig quasi einfach auch jemand mit im Boot ist. Weil wenn sie natürlich eine Webseite je nach Kundentyp, sage ich jetzt mal, anders verhält, wäre es natürlich gut, wenn da jemand fachlich einfach auch noch mit im Boot wäre, um einzuschätzen, ob man da vielleicht noch irgendwas tun muss oder ob das dann so passt oder gar sowas dann vielleicht mit diesem speziellen Kundentyp dann irgendwie auch mal zu vertesten oder ähnliches. Also da kann man vielleicht noch ein bisschen kundenzentrierter denken an der Stelle, obwohl ja Thema Personalisierung eigentlich schon ja extrem kundenzentriert gedacht ist, ne?
Ja. Und ich vor allem da in Anbetracht der Tatsache, dass ja Versicherungsprodukte schon, es sind einfach sehr, sehr komplexe Produkte und es gibt unterschiedliche Produkte, ja. Ich kann eine Kfz-Versicherung haben, ich kann eine Lebensversicherung haben, ich kann eine Zahnzusatzversicherung haben und das einfach zu erklären, und es ist ja ein Commodity-Produkt, ja, das ist ja jetzt nicht so, ich sage, boah, ich hole mir jetzt eine neue Zahnzusatzversicherung, morgen gehe ich shoppen.
Ich? Machst du es nicht so?
Ich freue mich, wenn ich eine gute gefunden habe, ja, das schon. Aber wie habt ihr da, also das ist ja quasi euer täglich Brot, die Komplexität von Versicherungsprodukten einfach zugänglich zu machen und den Menschen zu verklickern, warum das eine gute Idee ist, eine Haftpflicht zu haben.
Definitiv. Und für mich ist da tatsächlich mitunter die wichtigste Maßnahme, wirklich den Kunden halt aktiv mit einzubinden in die ganze Geschichte. Also wir haben kürzlich in einem internen Workshop mit dem ganzen Thema UX-Writing ein bisschen intensiver beschäftigt, hatten da uns tatsächlich sogar Unterstützung von außen geholt und sind hergegangen und haben einige Klickstrecken bei uns intern einfach mit dem Kollegen mal so ein bisschen analysiert. Und da bist du ja, vielleicht dann an der Stelle doch so ein bisschen betriebsblind, beziehungsweise kommt da natürlich viel auch aus den Fachbereichen, die natürlich dieses klassische Versicherungsdeutsch sprechen, wo wir aber auch in vielen Nutzungstests jetzt einfach auch schon festgestellt haben, das sind Begriffe, da kann kein Mensch was mit anfangen, das sagt keinem was. Und da fehlt uns ehrlicherweise noch so ein bisschen die Expertise, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich würde mir unglaublich gerne jemanden ins Team holen, der sich UX-Writer, UX-Writerin schimpft und da wirklich schon entsprechende Erfahrung hat, weil da ist durchaus, glaube ich, Luft nach oben, was die reinen textlichen Inhalte anbelangt, wie wir dem Kunden etwas erklären. Dass was da steht, inhaltlich vielleicht genau das Richtige ausdrückt, mag durchaus sein, gehe ich mit. Ja, da steht wahrscheinlich auch rechtlich dann alles so drin, wie es drinstehen muss. Aber ob es der Kunde versteht auf der anderen Seite, das hinterfragt man noch zu selten. Und wir sehen es ja eben tatsächlich in den Nutzungstests, dass mit vielen Begriffen, mit teilweise auch einfachen Begriffen, wo man jetzt normalerweise davon ausgeht, ja, das dürfte doch klar sein, wo wir feststellen, das ist eben nicht klar. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Stellschraube. Also wenn du schon das was, also man weiß ja, der Kunde liest ja eh vielleicht weniger, als man meint. Er scannt dann den Content und wenn er da schon auf Begriffe stößt, die ihm nichts sagen oder wo er vielleicht dann doch mal nochmal nachliest und es immer noch nicht versteht, dann haben wir, glaube ich, ein Problem.
Absolut. Und ich meine, es gibt ja das technische UX-Writing und dann aber auch aus Markensicht, wie spreche ich denn mit den Menschen? Ja, also Sprache ist unser, ist der Informationsaustauschmodus für uns Menschen, ja, den wir gelernt haben, den wir tagtäglich praktizieren. Und tatsächlich sehen wir das auch so, dass im UX-Design dann tatsächlich UX-Writing, wenn überhaupt, dann nochmal so, ja, komm, dann guckt halt nochmal jemand drüber, der hat eine 1 in Deutsch gehabt, dann lassen wir es den machen. Aber was das für einen Riesenhebel hat, auch für das Nutzererlebnis, wie da jemand mit mir spricht, ja. Aus unserer Sicht kann das auch ein Game Changer in der Art und Weise sein oder der Art und Weise sein, wie ich ein Unternehmen wahrnehme.
Also bin ich bei dir. Jetzt, ich habe es ganz eingangs ja schon kurz erwähnt. Jetzt ist die Versicherungsbranche natürlich aus meiner Sicht so ein bisschen, also ist jetzt auch wieder natürlich nicht wertend gemeint, aber so ein bisschen angestaubt. Jetzt sollen junge Leute, die gehören natürlich auch zu unserer Zielgruppe, ganz klar. Jetzt sollen die sich natürlich mit so einem Produkt irgendwo mehr oder weniger identifizieren, sollen da einen Need erkennen, dass sie sowas brauchen. Jetzt kommt da quasi so ein hochgestochenes, ich habe mal eine Zeit lang Jura studiert, Rechtsdeutsch ist katastrophal, aber teilweise findest du halt ähnliche Formulierungen auch im Versicherungsumfeld. Das holt niemanden ab. Also so leid es mir tut, aber es holt einfach niemanden ab. Und da kann man tatsächlich mal so ein bisschen auch auf die jungen Wilden in der Versicherungsbranche gucken, die halt dann einfach schon mal ja mit ein paar Konventionen brechen. Ja, da duzt man den Kunden beispielsweise. Ja, warum auch nicht? Also ist es schlimm? Ich weiß, es gibt Kunden, die sagen, um Gottes Willen, das kämen mir ja nie unter, dass mich meine Versicherung duzt. Mag auch sein. Aber jetzt haben wir ja beispielsweise sogar zwei Marken, eine sehr eher vielleicht klassisch traditionelle Marke und dann ja unsere Digitalmarke. Da könnte man theoretisch ja auch überlegen zu sagen, naja, wollen wir da vielleicht nicht ein bisschen jugendlicher auftreten, tatsächlich auch ein bisschen lockerer auftreten und dann vielleicht auch so einen klassischen Versicherungstext halt einfach mal so formulieren, dass ihn im Endeffekt jeder versteht, Fachbegriffe ja vermeiden. Das geht jetzt tatsächlich sogar auch nochmal ein Stück weiter. Im Rahmen von Accessibility solltest du dich natürlich ja auch mit einfacher Sprache vielleicht mal beschäftigt haben. Und da könntest du vielleicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits bist du irgendwo inhaltlich transparenter und verständlicher für jedermann, aber dann vielleicht halt auch in Richtung Accessibility auch schon auf einem guten Weg, da die Leute inhaltlich besser abzuholen und das Ganze einfach verständlicher auszudrücken.
Und ich meine, UX-Writing ist jetzt ein Aspekt, aber du hast ja selbst schon gesagt, jetzt mit Accessibility generell, also mir kommen zwei Themen. Das eine ist natürlich generell Barrierefreiheit, gerade einfach für auch die mobile Applikation bei euch. Und das zweite ist, und weiß ich aber nicht, ob das ein Thema ist, aber es ist ja vielleicht auch oft so, dass die Kunden und Kundinnen von euch in einer Stresssituation sind und nicht die Zeit haben, sich da jetzt gemütlich durch ihr, was habe ich nochmal versichert, wie ist eigentlich, also ich selbst muss sagen, wenn ich jedes Mal hoffe ich, dass ich nie irgendeinen Autounfall habe, weil immer noch in mir so eine Urangst ist, ja, was muss ich denn jetzt als erstes machen, muss ich irgendwas ausfüllen, muss ich irgendwen anrufen, also da ist ja auch dann Barrierefreiheit in dem Sinne ein Zugang, dass man sagt, okay, wie kann eigentlich meine UX in einem gewissen Unfallfall zum Beispiel dann auch den Kunden helfen, schnell zugänglich ihre Sachen zu finden, was sie tun müssen etc. Und gerade wenn du sagst, die jüngere Zielgruppe, Achtung, Annahme, kriegen vielleicht auch da weniger jetzt aus dem Elternhaus mit und sind nur mehr auf YouTube unterwegs. Da sind viele Ängste, glaube ich, da auf einmal, was ist jetzt, wenn ein Autounfall ist, was muss ich machen? Mama, Papa, hilf mir. Sind nicht erreichbar.
Ja, ist Fakt, gebe ich dir, bin ich vollkommen bei dir. Wir sehen es tatsächlich auch in Nutzungstests, dass oftmals einfach so ein bisschen die Angst, irgendwas nicht richtig gemacht zu haben, mitschwingt und dann im Schadenfall irgendwo nicht abgesichert zu sein, weil ich vielleicht irgendwo ein Häkchen übersehen habe oder sonst irgendwas. Von daher ist es da natürlich extremst wichtig an der Stelle. Aber ganz grundsätzlich, Accessibility, Barrierefreiheit ist bei uns ist definitiv ein Thema. Da gibt es auch ein kleines Projekt, das aktuell auch schon läuft. Läuft aber in einer anderen Abteilung aktuell. Also die werden sicherlich demnächst auch mal auf uns zukommen. Aber ich habe da jetzt nicht allzu viel Einblick. Was ich aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass ich vermutlich, und das war jetzt nicht nur bei der Hook so, sondern auch bei vielen anderen vorherigen Arbeitgebern, dieses ganze Thema Barrierefreiheit, Accessibility missverstanden wird, beziehungsweise dann auch einfach so ein bisschen als belanglos abgetan wird, weil man wirklich ja meint, dass es nur Menschen sind, die irgendwie körperlich eingeschränkt sind. Und zwar dauerhaft. Und das ist so ein bisschen das Problem. Dieses ganze Situative oder Temporäre wird da eigentlich immer außen vor gelassen. Dass ich quasi, als schönes Beispiel wird immer die Mami mit dem Baby auf dem Arm hergenommen. Natürlich kann die in der Situation nur eine Hand verwenden, um irgendwie dein digitales Produkt zu bedienen. Kleiner Überblick zur Hoffmann Group beispielsweise. Wir hatten ganz viele Displays, Touch-Displays entwickelt mit entsprechenden Anwendungen, die wirklich in Industriehallen verwendet wurden. Da ist das Licht schlecht, da ist es laut. Das heißt, wenn das Device irgendwie ein Audiosignal von sich gibt, funktioniert nicht, weil hört keiner. Die haben teilweise Handschuhe an, ist das Panel dann bedienbar mit Handschuhen, die haben schmutzige Finger, dann verschmieren sie das, dann ist der Kontrast sehr, sehr wichtig. Also das sind alles Themen, die da irgendwo mit reinspielen, die aber, glaube ich, gerade von Entscheidern mit dem Thema Accessibility im ersten Blick gar nicht verbunden werden. Und das ist schwierig, weil aus meiner Sicht, das ist ein immens wichtiges Thema. Nicht nur, dass es rechtlich verbindend werden wird, das ist gut und das hätte eigentlich, glaube ich, schon viel früher kommen müssen. Aber es ist nach wie vor, glaube ich, noch nicht so präsent bei vielen, dass es natürlich auch ein Hebel sein kann. Und also die Annahme, dass ich meine Versicherung zu Hause auf der Couch mit meinem iPad abschließe, wo ich vollen Fokus nur auf diesen Versicherungsfunnel habe, nein, um Gottes Willen. Also natürlich tust du das nicht, sondern wie du gerade Daniel auch schon gesagt hattest, du bist abgelenkt, du machst sowas nebenher und gerade deswegen wird es ja umso wichtiger, dass ich dich toll an die Hand nehme, dass ich dir immer das Gefühl gebe, ja, du machst alles richtig oder das Gefühl gebe, du kannst jetzt nichts falsch machen, ich helfe dir da durch den ganzen Prozess, hinten raus wird alles gut, mach dir keine Sorgen und du brauchst auch keine Angst davor haben. Und da ist sicherlich hier und da auch bei uns noch Luft nach oben. Also da glaube ich, dass viele gerade aus dieser Startup-Ecke kommende Versicherer wahrscheinlich schon besser unterwegs sind, möglicherweise wie wir, weil sie das Thema einfach ein bisschen anders angehen. Große Herausforderung im Bereich Accessibility, die ich für uns gerade noch sehe, ist im Endeffekt, wenn du das Ganze researchseitig evaluieren möchtest, das natürlich entsprechend auch mit zu berücksichtigen. Ne? Weil, ihr kennt es sicherlich ja auch, der normale Labortest läuft ja im Endeffekt immer du sitzt vor deiner Kiste oder du hast jetzt dein Smartphone in der Hand und telefonierst mit dem Interviewer irgendwie. Aber auch in dem Falle dann ja Use Cases abzudecken, die irgendwie in Richtung Accessibility gehen, das ist noch so eine kleine Herausforderung für uns, wo wir jetzt aktuell auch noch nicht konkret wissen, wie wir da umgehen wollen.
Und deswegen finde ich es auch dieses ganze Thema Tracking so wichtig, weil klar, wir können gute Konzepte entwerfen, Designs, Prototypen, Testing machen. Aber wenn das Ding da draußen ist, dann zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich in der realen Welt? Was passiert hier gerade? 100 Leute melden sich an. 100 Leute starten gerade die, 80 Leute davon starten gerade den Versicherungsabschluss. Und nach 10 Sekunden springen 60% ab. Und dann wirklich tiefer, also das eine ist dann, diese Daten zu haben, diese Daten zu sichten, diese zu analysieren und dann aber auch natürlich darauf aufzuspringen, tiefer zu gehen und genau hinzuschauen, was ist denn da eigentlich passiert in 10 Sekunden? Ach, da gibt's diese eine Section, das könnte quasi der Haken sein, warum hier viele abspringen. Und dann zu sehen, ach stimmt, hier verwenden wir drei verschiedene Wörter für ein Label, und das ist anstrengend. Das ist, glaube ich, dann auch noch, das ist so viel Arbeit am Ende des Tages. Und da kommt ja dann Mindset, Engagement, wie viel Reifegrad hat UX im Unternehmen, wie tief ist es und wie easy flow going ist es eigentlich schon im Prozess involviert, dass man damit umgeht. Das ist schon nochmal, glaube ich, auch die andere halbe Miete.
Ja. Da wollen wir auch noch ein bisschen nachschärfen, ehrlicherweise. Wir nutzen zwar aktuell schon Analytics-Tools, logischerweise, sind aber gerade in Richtung Session-Replay noch so ein bisschen unterwegs, weil wir gerne ein bisschen noch detaillierter wissen möchten, wie der Kunde quasi auf unseren Webseiten in den Apps dann auch sich verhält und interagiert mit den Services. Da haben wir tatsächlich noch so ein bisschen so einen kleinen blinden Fleck, ehrlicherweise. Das Thema Analytics ist quasi auch nicht direkt bei uns aufgehangen. Und da wollen wir einfach ein bisschen einen direkteren Zugriff auch haben, dass ich nicht erst immer Kollegen nach Zahlen fragen muss, sondern dass wir selber einfach in der Lage sind, schnell reinzugucken und zu sehen, in dem Funnel, da springen uns an der Stelle so und so viele ab. Warum ist das denn so? Oder einfach auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Argumente in der Hand zu haben, wenn mal wieder der klassische Produktmanager kommt und sagt, ich will das, weil ich weiß, das braucht der Kunde. Und zwar will ich das genau so, dass man dann einfach mal nachgucken kann und sagen kann, du, aktuell verhalten sie sich hier so und so, da haben wir gar kein Problem, wo du jetzt gerade was verbessern möchtest. Lass mal.
Fabian, zum jetzt langsam Richtung Ende kommen, würden wir gerne noch...
Jo.
Wenn du magst, wir können natürlich immer weitermachen. Ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen, aber was wir gerne mit unseren Gästen machen, ist unsere Glaubenssätze einmal challengen, die sich jetzt in den letzten 11, 12 Jahren bei uns entwickelt haben. Als wir Kobi angefangen haben, haben wir gesagt, du darfst eigentlich User Experience nicht ohne die Marke denken. Ja. Und jetzt ist es inzwischen so, das hat auch Arnulf Käse schon gesagt, UX ist das neue Gold, das ist einer der wichtigsten Teile der Customer Experience und entscheidet darüber, ob Konsumenten, Konsumentinnen sagen über das Produkt, ob sie mit einem Unternehmen interagieren wollen oder nicht. Ja, auch sicherlich in der Versicherungsbranche, jetzt gibt es die Challenger, die du schon genannt hast, Otto Nova etc. Da fühlt sich vielleicht eine bestimmte Zielgruppe einfach besser angesprochen, abgeholt. Das ist vielleicht die bessere Experience. Ob das bessere Versicherungsprodukt ist, ist dann, glaube ich, denen sogar erstmal zweitrangig. Ja.
Das finde ich eine spannende Hypothese. Da möchte ich tatsächlich in Zukunft auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Weil ich glaube, viele Unternehmen denken immer nur, es sind die Leistungen, die du bietest, ja, am Ende, die es ausmachen, aber die kennst du ja bei Abschluss gar nicht, die Leistung. Nee. Also du könntest sie dir wahrscheinlich klein irgendwo aus den Fußnoten dann am Ende rausziehen, aber macht ja ehrlicherweise, wenn wir ehrlich sind, macht's ja auch keiner.
Sicherlich sind die Menschen auch gewillt, für die bessere Experience einen kleinen Aufschlag zu zahlen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß immer, wo ich bin, ich weiß, was ich habe, was ich bekomme, wann mir geholfen wird, auf welche Art und Weise, dann zahle ich ein bisschen mehr.
Also bin ein ganz großer Verfechter von dieser Annahme, dass UX wirklich ein USP sein kann. Sehe ich definitiv so, vor allem wenn du in Märkten unterwegs bist, also in sogenannten Verdrängungsmärkten. Ja. Jeder hat sein Auto schon versichert. Also es geht jetzt nicht darum, ihm vielleicht die noch bessere Versicherung zu verkaufen. Vieles passiert da natürlich leider Gottes über den Preis. Aber ich glaube, da kann UX sicherlich noch einen großen Beitrag leisten, zu sagen, auch wenn wir tatsächlich vielleicht 2 Euro teurer sind, wie du gerade gesagt hattest, Felix, das Gesamtpaket, das wir dir bieten, ist einfach so viel besser, dass du die 2 Euro dann vielleicht einfach im Monat auch mehr bezahlst, als bei dem aktuellen Versicherer, und dann kannst du vielleicht auch Kunden gewinnen, die eigentlich schon versorgt sind. Also ich hatte mit dem Thema hatte ich ganz lang bei Mediamarkt Saturn zu kämpfen, weil wir ja, wir haben da ja eine Musikstreaming-App entwickelt, und im Endeffekt, ja, es hatte jeder sein Spotify, es brauchte keiner was Neues, und das war so die Herausforderung zu sagen, wie schaffen wir es vielleicht denn dennoch? Kleiner Spoiler, man hat es nicht geschafft, da war ich dann aber auch schon nicht mehr mit an Bord, aber wäre sicherlich möglich gewesen, vielleicht durch eine bombastisch bessere User Experience am Ende.
Absolut. Des Tages. Und das ist, und da bin ich froh, dass du unseren Glaubenssatz teilst, weil wir sagen, man spricht ja also von pragmatischer und hedonischer Qualität, ja, das kommt von Sarah Diefenbach und Marc Hassenzahl, die auch unsere Gurus sind, und wir sagen, die pragmatische Qualität, also das ist eine 1A Usability, 1A Utility, also hast du die richtigen Features, die lassen sich einwandfrei benutzen. Das ist Hygienefaktor, ja. Ich brauche nicht mehr rausgehen und sagen, guck mal, meine App sieht aus wie Windows 95, aber sie lässt sich gut bedienen und du kannst schnell deinen Job machen. Es ist Hygienefaktor geworden, es ist begeistert nichts mehr. Was aber, wenn du es schaffst, eine hohe hedonische Qualität zur Verfügung zu stellen, was für uns auch heißt, wenn du als Unternehmen zum Beispiel über die Marke in den Markt rufst, wir stehen für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wenn du dann schaffst, das in die Experience reinzupacken, dass sich zum Beispiel eine Strecke in der App sicher anfühlt und in mir Vertrauen auslöst, dann habe ich eine hohe hedonische Qualität. Und dann sagen wir, sind die Konsumentinnen und Konsumenten sicherlich auch gewillt, in den meisten Bereichen einen kleinen Aufschlag dafür zu zahlen, dass sie die beste Experience haben. Ja, Apple ist dafür das beste Beispiel. Bei Apple bezahlt man ein Vielfaches dessen, was man bei anderen Anbietern bezahlt, dafür, dass das einfach eine runde Experience ist, mit der ich mich sogar auflade. Mit Apple kann ich mich kreativer fühlen. Mit Apple kann ich mich ein bisschen mehr Premium fühlen als die anderen. Und das, was sie, diese Markenpositionierung, das ist auch in jedem einzelnen Pixel drin. Ja, wenn ich auf dem iPhone eine App löschen will, dann fangen die App-Icons so ein bisschen an zu wobbeln. Das hat Geld gekostet. Da hat ein Entwickler dran gesessen, hat sich ein Designer Gedanken gemacht. Muss nicht sein. Aber in dem Moment spüre ich, Apple ist Kreativität, Überraschung, Abwechslung. Und dass diese hedonische Qualität aus unserer Sicht, gerade in Verdrängungsmärkten, ist in Zukunft ein kriegsentscheidender Faktor, nicht wettbewerbsentscheidender Faktor. Ja.
Bin ich bei dir.
Sehr gut. Macht ihr da was bei der Hook, dass ihr sagt, ich meine, Hook hat ja eine klare Markenpositionierung auch. Habt ihr da ein Auge drauf, dass sich auch die Experience nach der Markenpositionierung anfühlt, nach dem, was das Marketing im Markt ruft, wie die Marke aufgestellt ist?
Noch nicht genug, wenn ich es mal so sagen darf. Bei uns passiert in dem Bereich gerade auch so ein bisschen was, was die Marke anbelangt. Ich denke, da könnte man tatsächlich noch ein bisschen besser sein. Also es gibt ja diverse Markenwerte, der Hook Coburg. Da ist natürlich so ein bisschen dieses Vertrauen, hast du gerade schon gesagt, dieses Menschliche irgendwo. Und ich denke, das kann man sicherlich noch besser irgendwo auch in die digitale Strecke irgendwo mit integrieren, dass sich diese Werte da auch irgendwo widerspiegeln. Also ich denke, da ist man schon ganz gut unterwegs bisweilen, aber da gibt es sicherlich noch mehr Luft nach oben. Wir werden die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus dem Marketing, die für die Marke auch zuständig sind, auch fortlaufend intensivieren. Also ich sehe es da ähnlich wie du, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass das, was wir darstellen, im Endeffekt auch die Marke widerspiegelt, und zwar im Endeffekt an jeder Stelle. Ansonsten, ja, bräuchte es ja eine Marke schon fast nicht. Und dadurch, dass die Hook Coburg eine sehr, sehr starke Marke hat, müsste man das eigentlich noch viel mehr nutzen, glaube ich, im Bereich der digitalen Medien. Da haben wir sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber wir wollen ja auch noch ein paar Jahre was zu tun haben, so ist ja nicht, ja, ne?
Ja, vor allem, weil ja inzwischen, also ich meine, es war ja früher so, es gab einen Fernsehspot, Du hast den Menschen von Sender zu Empfänger gesagt, das sind wir, das ist die Marke und deswegen ist das gut, dass du uns kaufst, weil das passt genau auf dein Anforderungsprofil und auf dein Bedürfnisprofil. Heutzutage ist es ja so, dass die Produktbegeisterung, da kommt ja erstmal die Produktinteraktion, bevor ich vielleicht die Marke kennengelernt habe, sie Uber, ja, zum Beispiel, ja. Klar, das war auch eine große Innovation im Bereich Mobility, aber nichtsdestotrotz kann das Produkterlebnis oder Airbnb hat auch keine Werbung gemacht. Das war einfach die geilste Experience, um eine Unterkunft zu buchen. Das heißt, Produktbegeisterung kann auch eine Markenwahrnehmung formen und deswegen wird uns als UX-Designer wahrscheinlich die Arbeit erstmal nicht ausgehen. Aber genau wie du sagst, dass dann auch sich mit den anderen Departments, Marketing, Branding, zu gucken, dass wirklich die Customer Experience an jedem einzelnen Touchpoint, ob es an der Kundenhotline ist, ob es im Store ist, am POS oder eben auf der App, dass das immer sich nach der Hook in dem Fall anfühlt, ja? Oder nach
Wenn ich gerade kurz einhaken darf, ich glaube, da haben tatsächlich aktuell noch viele Unternehmen auch ein bisschen Probleme mit der ganzen Thematik, weil die ganzen Abteilungen, die du jetzt gerade angesprochen hast, halt nach wie vor, glaube ich, sehr stark irgendwo in einzelnen Silos organisiert sind. Und ja, es gibt vielleicht Schnittstellen, aber so wirklich eine enge Kollaboration ist da meistens nicht unbedingt da, obwohl alle ja irgendwo an der Customer Journey dranhängen. Von daher, ich bin da auch ein großer Fan von zu sagen, bitte sowas irgendwo zentral möglichst weit oben im Unternehmen auch aufhängen, damit es da eine Instanz gibt, die sich da wirklich ganzheitlich eben mit dem Thema befasst. Machen wenige, was ich jetzt bislang noch so mitbekommen habe.
Definitiv. Was können wir denn machen? Was braucht's, um das Thema Experience, weil am Ende ist es Customer Experience und am Ende ist es das, was die Konsumentinnen und Konsumenten mit einem Unternehmen erleben, um das noch mehr ins Sichtfeld zu rücken. Customer Experience ist schon sehr im Sichtfeld, aber dass eben User Experience ein integraler Bestandteil der Customer Experience ist und auch inzwischen einer der wichtigsten, siehe Beispiel Bank, ja, die Leute gehen vielleicht einmal im Jahr in die Filiale, die Banking-App machen sie wahrscheinlich täglich auf. Das ist für mich das beste Beispiel dafür, dass Customer Experience eben hauptsächlich über digitale Produkte und Services heutzutage stattfindet. Was können wir denn machen als UX-UIler, um quasi von unten heraus eine Grassroots-Bewegung sozusagen die Digitalisierung zu unterstützen?
Also ich denke mal, das Wichtigste, was du mitbringen müsstest, ist wirklich Ausdauer. Aber das wisst ihr sicherlich genauso gut wie ich. Wir hatten es ja vorhin mal eingangs, Daniel, 10, 11 Jahre. Man hat irgendwie die Lust noch immer nicht verloren. Das finde ich sehr, sehr löblich. Ich habe sie auch noch nicht verloren, im Gegenteil. Und du brauchst einfach auch diese gewisse Ausdauer, weil das, ja, es ist kein Sprint, den wir hier machen. Es ist tatsächlich eher ein Marathon, den wir laufen, um das Thema irgendwie weiter nach oben zu bekommen. Was ich jetzt gelernt habe, was ganz gut funktioniert, ist tatsächlich, beteiligen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, den Vorstand gerne mal wirklich ganz nah ranholen, den mal wirklich zuhören lassen, wenn ein Kunde gerade verzweifelt an der App oder was auch immer. Und was aus meiner Sicht sehr, sehr gut funktioniert, ist zu versuchen, es ist nicht immer ganz einfach, ehrlicherweise, aber zu versuchen, auch als UX-Designer so ein bisschen die Sprache des Managements zu sprechen. Da wird es meistens dann irgendwo, geht es um Zahlen, das ist nicht immer schön, aber Fakten schaffen und den beteiligten Stakeholdern diese Fakten mitteilen und am einfachsten tust du dir natürlich, wenn du sagen kannst, wir haben das und das gemacht und das hatte die und die Auswirkung.
Heißt jetzt nicht. Entweder mehr Umsatz oder mehr Profitabilität.
Darauf möchte ich eigentlich gar nicht raus, weil das wäre jetzt aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Das ist meistens immer so, die denke, ja, sagt mal, wie viel hat denn eure UX-Optimierung an mehr Umsatz gebracht? Ja. Nee, das ist es nicht. Da würdest du, glaube ich, UX auch nicht gerecht werden und das Ganze etwas zu stark vereinfachen. Ist übrigens auch ein Thema, wo ich sage, ich habe es schon häufiger erlebt, dass man unseren Job so ein bisschen mit Conversion-Optimierung irgendwie auch gleichsetzt. Hängt natürlich zusammen, um Gottes Willen, du kannst es nicht trennen, aber eine tolle Conversion muss nicht immer eine gute UX mitbringen und andersrum. Aber da bin ich ein bisschen vorsichtig. Was ich meine, ist tatsächlich zu sagen, was man irgendwie jetzt nicht rein monetär irgendwo auch bewirken konnte, dadurch, dass man dies oder jenes quasi getan hat, ich weiß es nicht, beispielsweise könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man durchaus verargumentieren kann, dass man durch die und diese Maßnahme jetzt über die letzten 6 Monate weit mehr Nutzer in der App, aktive Nutzer in der App hat, die das Produkt regelmäßiger nutzen. Solche Themen, da kommen wir natürlich auch wieder so ein bisschen in Richtung Metrics. Wenn du da anfängst, tatsächlich ein bisschen was zu messen, hilft dir das natürlich durchaus ein bisschen auch nach oben, das ganze Thema UX dann auch zu verkaufen. Und ja, in der Hinsicht muss, glaube ich, jeder UX-Designer auch so ein bisschen ein kleiner Verkäufer sein, der die Idee und den Mehrwert, den wir stiften können oder den unsere Rolle stiften kann, einfach nach oben und nach außen auch immer wieder verkauft.
Und das ist definitiv der Fall, dass wir da einfach immer noch sehr viel kämpfen müssen und viele Challenges haben. Und jetzt hast du natürlich viele Faktoren, die haben wir ja heute auch besprochen. Heute klingt es, wie wenn wir seit 13 Stunden quatschen würden. Jetzt in dem Podcast haben wir die angerissen und besprochen. Das ist der Mindset, das ist die Organisation, das sind die tatsächlichen Produkte, an denen man arbeitet. Nicht nur eine gute UX sorgt für Conversion, sondern auch das Produkt am Ende des Tages, das ich da kaufen möchte. Aber auch, wie man aufgestellt ist und welche Themen man verfolgt und wie sehr man in der Vergangenheit lebt oder auch nach vorne. Also vielleicht lösen wir uns auch einfach mal gerade jetzt von dem Kerngeschäft so. Wenn du jetzt nochmal so frei, ein freies Wesen sein könntest und was ist so die Zukunft, ja, wenn man jetzt so alle Themen, kulturelles, AI, die ganze digitale Branche, was wünschst du dir für die ganze Zukunft von der Digitalindustrie?
Was das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die ihr mir heute gestellt habt, glaube ich.
Deswegen kommt sie aber
noch einer im Petto.
Ja, du hast noch einen, um Gottes Willen. Ich muss weg. Nee, wie soll ich sagen? Also ich glaube, ich sag's mal so, ich fände es gut, wenn dieses Thema digital immer nur so ein bisschen Mittel zum Zweck bliebe und der Mensch trotzdem irgendwo im Mittelpunkt bleibt. Auch wenn uns viele digitale Produkte, viele Themen, die da jetzt um uns herum schwirren, uns das Leben, glaube ich, durchaus leichter machen können an der einen oder anderen Stelle, finde ich es trotzdem schön, wenn es nach wie vor auch eine gewisse zwischenmenschliche Interaktion gibt. Und die sollte man sich auch bewahren, ehrlicherweise. Nichtsdestotrotz finde ich super, was da jetzt natürlich alles entsteht. Aber ich denke, man sollte weiterhin in der Lage sein, so ein bisschen die Relation auch zu wahren und das nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, dass wir ja trotzdem noch Menschen sind irgendwo.
Das ist wahrscheinlich, hätte ich es genau gleich gesagt. Sehr gut, sehr gut.
Hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt.
Die erste Killerfrage. Jetzt ist es schwer, weil ich mit meiner zweiten da nicht mehr richtig andocken kann, aber ich liebe, oder Felix und ich lieben es eigentlich, diese Frage zu stellen, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so schwer. Was sind eigentlich tatsächlich, wenn du, musst wahrscheinlich gar nicht mal auf so deinen Homescreen schauen, aber was wären so diese 1, 2, 3 Apps oder auch, müssen auch nicht Apps sein, kann ja auch irgendwas anderes sein, digitales Produkt, wo du sagst, hey, ich möchte gerne, dass Fabian Lenz so viel Mensch sein wie möglich, aber ich kann auf viele sichere Dinge im Digitalen nicht verzichten. Was sind so die Produkte, wo du sagst, hey, die machen das richtig gut, die bringen mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht?
So viele gibt es da ehrlicherweise gar nicht. Ich momentan nutze ich es nur privat, weil wir es aus Datenschutzgründen aktuell im Unternehmen nicht nutzen können. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, nimm eine App, ein Stück Software auf eine einsame Insel mit und nur das, dann wäre es tatsächlich Miro. Also irgendeine Art digitales Whiteboard. Ich hab innerlich immer den Drang, ich muss grundsätzlich was bei mir haben, wo ich irgendwas notieren kann. Weil die besten Ideen, das werdet ihr auch kennen, die kommen dir nicht, wenn du jetzt gerade an der Idee arbeitest und vor dem Computer sitzt, sondern wahrscheinlich, wenn du gerade draußen, also geht mir oft so, wenn ich in der Früh joggen gehe, fällt mir ein, ach, das ist es. Und da muss ich irgendwie in der Lage sein, mir diesen Gedanken schnell irgendwo festzuhalten, weil meistens ist er sonst weg. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meinem fortgeschrittenen Alter liegt, um Gottes Willen, dass ich mir nichts mehr merken kann. Aber ich brauche tatsächlich irgendwo eine Möglichkeit, mir was zu notieren. In der Hinsicht bin ich da jetzt auch gerade wieder relativ intensiv mit Confluence gerade recht happy. Warum? Ich hatte bis vor kurzem tatsächlich eine App genutzt, die nannte sich Clover, weiß aber, ob ihr die kennt. Ist, glaube ich, ein Startup aus England. Das ist auch so eine Note-Taking-App, mehr oder weniger, die auch so ein bisschen digitale Whiteboards mit verflochten hat. Die wurden jetzt aber verkauft, blöderweise an Figma, und haben ihren Service jetzt eingestellt, weswegen ich jetzt eine Alternative brauchte. Und ich bin tatsächlich jetzt wieder auf privater Seite wieder bei Miro gelandet. Und ich weiß auch warum, weil es ist tatsächlich aus meiner Sicht das beste digitale Whiteboard. Und ja, für alles, was ich irgendwo in Text quasi dokumentieren möchte, ist es eben Confluence. Mein ursprünglicher Need war eigentlich, ich bin ein großer Freund von so Daily Notes. Also ich schreibe mir quasi grundsätzlich, oder ich mache mir für jeden Tag eigentlich immer eine Notiz, wo dann dran steht, welche Termine ich habe, welche To-Dos ich jetzt für den Tag noch habe. Also das ist so meine Morgenroutine, quasi mir das alles zu notieren, damit ich meinen Tag zumindest mental schon mal so ein bisschen im Hinterkopf habe. Und das ging in Clover sagenhaft gut. Ja, jetzt ist Clover nicht mehr. Jetzt stelle ich mir halt dann doch für jeden Tag wieder eine Confluence-Seite. Und dann geht's auch. Ist nicht ganz so charmant. Also da ist die UX jetzt nicht ganz so wie bei Clover quasi, aber so ist es. Also das wären jetzt so die beiden. Also Figma, Miro und Confluence sind so die beiden für mich persönlich jetzt aktuell wichtigsten. Und natürlich, wenn es in Richtung Design geht, kommst du an Figma natürlich nicht vorbei, ganz klar. Aber ich bin, weiß nicht, ob ich da so oldschool unterwegs bin. Ich glaube auch, dass du als UX-Designer einen unglaublich guten Job machen kannst, wenn du ein Papier und einen Stift in der Hand hast. Also das liegt nicht unbedingt an der Software aus meiner Sicht. Die ist dann nur Mittel zum Zweck. Und für mich persönlich, wenn es in Richtung Visualisierung geht, ist mein Liebstes tatsächlich immer noch Balsamiq. Weil es da einfach für mich am schnellsten geht, irgendwie eine visuelle Idee mal schnell irgendwie so aufzubereiten, dass ich was mit anfangen kann.
Also mit Figma, Miro und Confluence hast du das komplette Software-Backbone von Kobe gerade beschrieben. Das ist das, was wir täglich nutzen. Fabian, wir haben eineinhalb Stunden voll.
Tatsache. Es hat sich nicht so angefühlt, auch wenn es für dich 12 Stunden waren, Daniel.
Ja. Wir haben viele, viele wichtige, spannende Themen durchgesprochen. Vielen Dank für die ganzen Einblicke in deine Karriere, wie sich das über die Zeit entwickelt hat, was du gerade bei Hook vor der Brust hast, wo die Reise hingeht. Ich fand, das waren sehr, 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 sehr spannende 90 Minuten. Tausend Dank für deine Zeit und es wird sicherlich dann auch nochmal einige Themen geben für eine Anschlussfolge mit uns dreien. Und dann sprechen wir weiter.
Ich wollte es gerade sagen, also auch von meiner Seite vielen Dank. Oder sagt man so schön, nice for having me. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und ich habe gemerkt, ja, also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch diverse weitere Folgen produzieren. Aber das schreit dann ja fast schon nach einer Wiederholung irgendwann bei Zeiten quasi.
So machen wir das. Danke. Tausend Dank, Fabian.
Die Zeit, die Themen. Vielen Dank an euch. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Macht's gut. Servus.